Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du bare sagen, ja. Uli, du er super hap. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Was für ein Spieltag, welches Wochenende, Auslosung, Fußball-Bundesliga und noch internationaler Fußball. Über alles haben wir heute was zu erzählen. Aber natürlich muss man erstmal auf den Tabellenführer schauen. Also als ich die Aufstellung der Bayern gesehen habe gegen den VfB Stuttgart, habe ich gedacht, jetzt übertreibt er aber ein bisschen der gute Vincent Kompany. Denn plötzlich Jackson vorne, lasse ich mir noch eingehen, weil Harry Kane ein bisschen Pause braucht, weil er Muskel zwickt oder was auch immer, weil er einfach Ruhe braucht. Aber dann hinter der Spitze einfach Rafael Guerrero. Ich weiß gar nicht, dass der da schon jemals gespielt hat. Der spielt ja sonst sowieso alles beim FC Bayern. Da habe ich mir gedacht, was ist los? Will er die Stuttgarter im Südderby unterstützen? Will er moralische Aufrüstung geben? Oder was ist eigentlich passiert? Ja, das Ende kennen wir. 5-0 für die Bayern. Es ist unglaublich. Und dann kommt der Harry Kane einfach so, weil er ja sich ein bisschen ausgeruht hat, einfach auf der Bank rein. 30 Minuten, 3 Tore, als wär's wie nix. Und mal auch von außerhalb des Strafraums gescored mit 128 Stundenkilometer hat er dem Nübel einen reingejagt. Und bei der Gelegenheit können wir auch die Torhüterdiskussion noch mal kurz auffassen. Also, was habt ihr eigentlich gedacht, wie er die Aufstellung gesehen hat? Ey, was will der Vincent Kompany? Stuttgart, es ist immerhin Stuttgart.
Es ist nicht der höchste Sieg des Wochenendes. So würde ich es mal relativieren. Der geht an die Leipziger. Also in Leipzig sagt man 5-0. Ja, okay, wir haben 6-0 gegen die Eintracht gespielt. Können wir gleich drüber reden. Aber ja. Ja, Aufstellung, dass er jetzt da so viel rotiert und seinen Jungs vertraut, das ist nichts Neues. Das finde ich jetzt auch gar nicht mehr so waghalsig aus Kompanys Sicht, so gut wie das da alles läuft. Da kannst du ja gefühlt jeden überall hinstellen und es reicht in der Bundesliga. Ja, dann sieht es aber trotzdem die 65 Minuten so aus, als könnte es noch einen Weg zurückgeben für die Stuttgarter. Ja, dann ziehen sie halt an. Ich glaube, zwei Drittel des Spiels haben sie uns einfach verarscht, haben gesagt, okay, komm, wir tun mal so ein bisschen, als könnten wir auf Spannung machen und dann bringen wir es über die Bühne. Ich glaube, geplant waren so ein 3-0. Dass es dann 5-0 wird, das war, glaube ich, aus Bayern Sicht gar nicht unbedingt gewollt.
Ja, und irgendwie interessant war auch der Frust der Stuttgarter. Die haben einfach ergeben, haben gesagt, okay, mehr geht nicht.
Denen geht's wie 16 anderen in der Liga.
Die Bayern sind so gut. Ich habe es dir schon mal gesagt. Wenn ich mir angucke, das Tor von Konrad Leimer, wir haben ihn hier, glaube ich, schon mal gefeiert, aber an diesem Tor stimmte wirklich alles. Der erste Kontakt, als der Ball langkommt, Weltklasse. Der klebt wirklich an seinem Fuß, wo alle immer sagen, Konrad Leimer ist der Arbeiter unter den ganzen Zirkusartisten da beim FC Bayern. Nee, der kann genauso zaubern. Und den dann mit der Hacke so wegzumachen durch die Beine von Alex Nübel, da habe ich wieder gedacht, ich weiß schon, warum ich so ein bisschen verliebt bin in Konrad Leimer.
Stichwort Arbeiter. Ja, der bin ich ja hier in der Runde, ne? Während ihr schön am Freitag auf der Sky Weihnachtsfeier wart, habe ich in der zweiten Liga gearbeitet. Ich habe euch noch nicht gefragt, wie war es denn eigentlich am Freitag?
Es war so schön wie Konrad Leimers Ballannahme, weil es der eine oder andere, der technisch auch nichts drauf hatte, hat dann wenigstens brillieren können bei der Weihnachtsfeier. Also Annahme, weiterleiten, verwandeln, alles wunderbar. Also es war eine großartige Weihnachtsfeier. Die ganze Sky-Familie war da. Ich habe Max, du hast auch einen Preis gewonnen.
Wirklich?
Ja, da werden ja immer die internen Preise verliehen und den Hauptpreis hat bekommen das Sky-Team. Also wir alle.
Ah, das ist schön. Das ist fair. Ja. Da bleibt keiner übrig.
Ja, aber ich weiß, ich kenne die Dotierung des Preises noch nicht. Ich glaube, es waren die Freigetränke, die wir trinken durften. Nee, war eine großartige Weihnachtsfeier. Und ja, nicht nur Conny Leimer hat Überraschendes vollbracht, denn man muss ja, um drauf zurückzukommen, naja, also der wahre Rastelli ist er jetzt nicht. Also der Balljongleur, der den Ball wie Michael Olesee schon beim Aufwärmen 50 Meter in den Himmel schießt und dann am Fuß kurz landen lässt. Aber Conny Winnig hat ihn besser gemacht, Vincent Kompany. Also die Bayern ziehen ihren Fahrplan so eiskalt durch. Und dabei haben wir alle gedacht, also ich auch, jetzt werden sie langsam müde, Zeit, dass die Winterpause kommt.
Aber wenn wir es uns mal angucken, die stehen bei 49 Toren nach 13 Spielen. Also Rekord bisher ist 101 Tore. Das war 1972, glaube ich, Uli. Also die ganz großen alten Bayern-Zeiten. Und ich habe es mal eben hochgerechnet. Die sind aktuell auf Kurs 128 Tore in dieser Saison. Also ich glaube, das sagt wirklich alles aus über die Dominanz der Bayern. Ist natürlich auch der beste Start nach 13 Spielen, den es jemals gab, mit 12 Siegen, ein Unentschieden. 40 Tore plus, weil sie auch erst 9 Gegentore kassiert haben. Ja, ich bleibe immer wieder bei dieser Aussage. Diese Bayern in dieser Form, mit diesem Trainer, mit diesem Personal, sind einfach einen Tacken zu gut für die Liga.
Da können wir gleich mal auf die Torwarte auch schauen. Max, wolltest du auch auf die Torwarte schauen?
Nee, aber mach ruhig. Ja, ist nee. Ja interessant aus Bayern Sicht, wenn es gegen Stuttgart und Nübel geht.
Ja, genau. Zwei Bayern-Torhüter quasi im Tor. Einmal Nübel, einmal Urbig. Also Urbig, super Pass auf Leimann. Den hat der Urbig gemacht. Hat mit seiner Ruhe ausgestrahlt. Einmal musste er eingreifen, hat alles gehalten. Und ich verstehe diese Torwartdiskussionen, wenn man mal den großen Bogen spannt, auch um Manuel Neuer nicht, wenn der einmal Bälle nicht hält, die du nicht halten musst, aber möglicherweise mit Glück mal gehalten hast, dann frage ich mich, warum ist Nübel in der Nationalmannschaft? Also da waren ja zwei Patzer dabei, so viel hat Manuel Neuer noch nie gemacht. Nichts jetzt gegen Nübel, passiert halt einfach als Torwart. Es geht mir immer um diese Diskussion, aber ich glaube, auch in diesem Spiel ist das passiert, was ich glaube, was passieren wird. Nübel wird beim FC Bayern keine Zukunft haben.
Der Uli fährt seine neue Agenda hier wirklich gnadenlos mit
ja,
Vollgas durch.
Er ist der größte, schönste, beste.
ich habe auch jetzt so seit 2 Wochen nichts mehr von dir gehört Richtung Weltmeisterschaft, jetzt wo Neuer wirklich nochmal selber den Ultrariegel vorgeschoben hat. Ich will das jetzt nicht groß und breit treten, aber ein Halbsatz von dir, Uli. Glaubst du nach wie vor so fest daran, dass das passieren wird?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es passieren wird, wenn Marc-André Ter Stegen nicht fit ist. Wird Manuel Neuer mitfahren, ja?
Okay, der Zettel ist nach wie vor auf dem Tisch. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Also ich halte Alex Nübel für einen absolut Bundesliga-würdigen, tauglichen Torhüter. International weiß ich nicht, ob er da zur Top-Klasse gehört. Ich glaube, das kann man diskutieren, aber ich glaube, das ist ein Typ, der auch dem VfB gut tut. Und aus Stuttgarter Sicht, es wird ja immer kolportiert, dass er so 10, 11, vielleicht 12 Millionen im Jahr kassiert und 2/3 davon bezahlt weiterhin der FC Bayern. Also die Stuttgarter bekommen einen klasse Torwart zum absoluten Supersparpreis, wie man bei der Deutschen Bahn sagen würde. Nur er liefert auch pünktlich und regelmäßig. Also das finde ich, darf man nicht vergessen. Und wenn diese Leihe irgendwann mal ausläuft, sie wurde ja schon verlängert, war ich auch erstaunt, dass der FC Bayern da mitgemacht hat, dass sie so lange so viel Geld für einen Spieler zahlen, den sie nicht zur Verfügung haben und wo auch wirklich in den Sternen steht, ob das irgendwann mal der Torwart Nummer 1 wird. Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Man denkt immer so, ja, der kommt dann und ist 24, 25. Aber nein, ich glaube, 28 ist er.
29 sogar schon, ja.
29 sogar schon. Also das ist jetzt auch kein Longshot mehr, dieser Mann. Keiner wie Urbig zum Beispiel, wo du sagst, okay, der ist noch vor seinem Peak. Der hat noch 10, 12 Jahre, die Torhüter ja dann ab 20, 22, 23 noch locker haben.
Ja, und Jonas Urbig hat jetzt schon 4-mal so viele Spiele für den FC Bayern absolviert wie Alexander Nübel. Der wird sich auch denken, wie konnte das passieren? Nübel mit 4 Spielen für die Bayern, Urbig jetzt mit seinem 16. Spiel. Ich glaube, das sagt auch schon einiges aus.
Zumal man jetzt auch Manuel Neuer so weit hat, dass er mal ein paar Spiele abgibt. Und ich glaube, die gibt er nicht, oder die Bayern planen nicht, dass er die abgibt für einen, den sie dann wieder zur Nummer 2 machen, wenn Alex Nübel irgendwann zurückkommt. Gefühlt ist er gar kein Spieler mehr vom FC Bayern. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Da hast du komplett recht. Ist nicht nur gefühlt, ich glaube, wird auch keiner sein. Und der Urbig macht ja auch alles Weltklasse, muss man ja auch sagen.
Jetzt sind wir hier kurz vor der Heiligsprechung des Konrad Leimers gewesen. Also heißt im Umkehrschluss, Argentinien, Jordanien und noch eine dritte Mannschaft muss sich nächstes Jahr sehr warm anziehen. Ich sage sie euch sofort, ich muss selber noch mal gucken. Ich komme bei diesen Gruppen ein bisschen durcheinander, das war früher einfacher. Algerien habe ich vergessen. Also Conny zaubert gegen Algerien, Argentinien und Jordanien. Und wir haben die Horrorgruppe erwischt.
Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt dazu. Ich bin also auf eure Meinung gespannt.
Max, du machst dich lächerlich. Ich sag dir eins, ich habe als erstes gesagt, keine leichte Gruppe. Ja klar, müssen wir die alle schlagen. Ja, weil Elfenbeinküste, es ist eine unangenehm zu bespielende Mannschaft auf jeden Fall. Das ist eine der Mannschaften, gegen die sich Deutschland traditionell schwer tut. Ich erinnere mich da bei irgendeinem WM noch ein Spiel an gegen Ghana. Das war ein einziges Gezerre und Gemache, dass man dann am Ende, glaube ich, mit 1-0 gewonnen hat oder irgend sowas. Also unangenehm, unangenehm, unangenehm. Und Ecuador, also die haben 4 Weltklasse-Spieler und sie haben übrigens Argentinien geschlagen bei der Qualifikation, ja, sind Zweiter in dieser Südamerika-Gruppe. Also da brauchst du jetzt nicht hingehen und sagen, ja, los, weil wir jetzt
vier Weltklasse-Spieler, okay. Wie viel können wir denn dagegen halten? Wie viele?
Mehr?
Eine Anzahl.
Mehr, darum geht's ja nicht. Es geht darum, ob du da kannst du dagegen verlieren. Ja, kannst du.
Ich finde einfach auch von der Charakteristik der Teams her ist es schon eklig, weil große Stärke Ecuador, wenn wir da über die Weltklasse-Spieler reden, mit Piero Hincapié zum Beispiel, der jetzt bei Arsenal spielt, der bei Bayer Leverkusen ja in Deutschland schon einen guten Eindruck gemacht hat, mit Moises Caicedo, der für mich wahrscheinlich der beste Sechser der Welt aktuell ist, der bei Chelsea spielt.
Ist er das?
Die haben, für mich gibt es da wenig andere. Also es gibt in England die große Diskussion, Declan Rice oder Caicedo. Ich finde, so wie es Caicedo spielt, mit seiner Robustheit gegen den Ball, aber eben auch mit allem, was er mit dem Ball kann, in diesem Jahr fängt er auch noch an, Tore zu schießen, ist das Top 3. Lassen wir es mal so, dann kann sich jeder noch zwei andere dazu basteln. Sind das aber eben zwei Mannschaften, die vor allem darüber kommen, defensiv sehr, sehr gut zu stehen. Wenn wir dann mal darüber nachdenken, was unserer deutschen Mannschaft irgendwie Probleme bereiten könnte, habe ich oftmals nicht das Gefühl, dass es so die kleinen Wusler sind, sondern eher diese robusten Mannschaften, die Mannschaften, gegen die es einfach gar keinen Spaß macht, Fußball zu spielen, wo du dich selber so ein bisschen berauschen musst an dir selbst gegen sehr viele Widerstände. Ja, da habe ich dann auch mal kurz so ein bisschen gezuckt und gedacht, also hätte ich gerne andere Teams gehabt, die vielleicht mehr mitspielen wollen, weil es eben diese kompakten Mannschaften sind, vor denen ich ein bisschen Sorge habe.
Okay, jetzt haben wir Elfenbein in die Elfenbeinküste in die Weltklasse geredet, Ecuador. Uli, jetzt musst du uns noch Curaçao als Angstgegner hier irgendwie präsentieren.
Ja klar, weil da gibt's ja auch so einen Drink, ja, Curaçao Blau, ja. Also da ist der Name schon Programm.
Finger weg vor Anpfiff.
Ja, direkt vor Anpfiff, Curaçao Blau und dann, na gut, bei Curaçao ist es jetzt weniger, auch wenn da lauter Holländer irgendwie mitspielen, gehört ja früher zu den niederländischen Antillen, Curaçao, aber es wird trotzdem nicht größer als die als Heidelberg, habe ich heute gelesen, 150.000 Einwohner, das sollte dann zu packen sein, die eine Nationalmannschaft, aus der eine Nationalmannschaft gebildet wird.
Und einen kennen wir definitiv, der da mitspielt, Timo.
Charlison Benchop. Das ist was für so richtige Zweitliga-Liebhaber, finde ich. Mittlerweile, glaube ich, 36 Jahre alt, spielt bei Fortuna Düsseldorf 2 in der Regionalliga. Das ist dann die Flughöhe Curaçao. Ob er jetzt unbedingt nominiert wird, weiß er nicht.
Das ist noch gar nicht in Stein gemeißelt.
In Stein gemeißelt ist er nix. Er muss um seinen Platz kämpfen in der Regionalliga West. Aber, Max, das zeigt natürlich die Flughöhe. Und ich habe schon gemerkt, du willst ja hier ein bisschen zündeln gegen Uli und mich, gegen die zwei Mahner.
Ja.
Um es mal zusammenzufassen, natürlich muss die deutsche Mannschaft weiterkommen, aber wir haben die letzten WM-Teilnahmen erlebt und haben auch gesehen, das letzte K.O.-Spiel einer deutschen Mannschaft war 2014. Also dann noch dieses gewisse Arrogante in sich zu tragen, zu sagen, ja, wir müssen das auf jeden Fall schaffen, halte ich immer für schwierig und trotzdem ist dieser Modus natürlich auch ein Freund der deutschen Mannschaft, weil nicht nur die beiden Gruppensieger kommen weiter, sondern auch die 8 besten Gruppendritten. Also wenn wir das nicht schaffen, können wir den DFB auch zumachen.
Und übrigens, Max, du bist jetzt schon mal raus, weil du wegen Arroganz hast du jetzt die Reise nach Curaçao verpasst, weil Timo und ich habe schon mal angeregt, 2 Jungs dürfen den Vorbericht machen. Das ist Timo und ich natürlich. Wir fliegen und zur Vorbereitung und Eingewöhnung natürlich schon eine Woche länger. Wir werden in Kürze in Curaçao landen und dann wirst du machen, wie schreiben wir dir eine digitale Postkarte. Die normale, glaube ich, kommt nicht an vor Ende der WM.
Ist das wirklich geplant? Ja, schickt Sky da ein Team hin, um den Gegner mal ein bisschen auszuhorchen, auszuspionieren?
Sie wissen es noch nicht, aber wir wollen es machen. Unsere Bosse wissen es noch nicht.
Okay, aber mit euch beiden, das ist auf jeden Fall Team Urlaub, das finde ich gut.
Team Hängematte. Das ist
ein schöner Beitrag.
Team Hängematte.
Was halten wir jetzt, wo die Gruppen gelost sind und wir jetzt auch diese Namen, die wir noch nicht unbedingt kannten, aus Weltmeisterschaften, Panama, Kap Verde, Curaçao können wir auch dazu zählen. Irgendwie freue ich mich ja, Haiti ist auch dabei, freue ich mich ja, ohne dass ich da jemanden kenne, aber einfach für diese Nation, dass sie mal das Gefühl Weltmeisterschaft erleben können. Ist das jetzt cool oder ist das eher scheiße aus Sicht cool. des Fußballs?
Ich find's cool. Cool, oder? Ich find, ist für alle da eine WM und je mehr da teilnehmen können, ein großes Fest. Ist wie bei Olympia, bei Olympischen Spielen, dürfen auch alle mitmachen. Ich find's jetzt nicht so schlimm. Ich finde diese Kritik, dass nur die Besten dabei sein dürfen, nicht. Natürlich ist es ein bisschen groß und sind es ein bisschen viele. Ich hätte auch die Idee, dass die ganz Kleinen vielleicht auch mehr Spaß haben, wenn die eine eigene WM spielen. Curaçao gegen Liechtenstein und Luxemburg. Dass das dann auch noch eine ganz andere Dynamik kriegt. Aber du wirst das nicht so gut vermarkten können, schätze ich mal.
Bei mir sind da die Bilder im Kopf geblieben. Bei Norwegen, was jetzt ja nicht unbedingt eine ganz kleine Nation ist, aber was die gefeiert haben, als die sich endlich mal wieder für ein Turnier qualifiziert haben, hat doch wirklich gezeigt, genau dafür machen wir das alles. Und das ist auch der Punkt, den ich meinte mit der Arroganz, die ich dir persönlich jetzt nicht vorgeworfen habe, Max, sondern generell so dieser deutschen Öffentlichkeit.
Doch.
Weil
ist okay.
Weil in Deutschland ist es zum Glück ja ganz normal, dass wir an diesen Turnieren teilnehmen. Für andere ist es halt einfach das Allergrößte, da überhaupt mal mitzuspielen. Und ich finde, diesen Spirit sollte man sich auf jeden Fall behalten. Und ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich auch, dass die deutschen Anstoßzeiten einigermaßen praktikabel sind mit 19 Uhr und ich glaube zweimal 22 Uhr. Da hat es die Österreicher zum Beispiel ganz anders erwischt.
Die spielen die müssen nur nach Mitternacht, oder?
Die spielen einmal um 4 Uhr morgens, einmal um 6 Uhr morgens. Also das wird richtig spaßig. Deswegen aus deutscher Sicht können wir, glaube ich, zufrieden sein. Gute Spiele, ja, gute Zeiten, übrigens, gute Stimmung.
Und übrigens, deine Norweger, die können wir schon kriegen, glaube ich, gleich mal im 16. Finale. Die oder Frankreich, also wenn es normal läuft. Aber was läuft schon normal?
Die sollen einen ganz guten Stürmer haben.
Ja, nicht nur einen, das ist das Gefährliche. Für mich Norwegen, ich sage es jetzt hier, ich habe gerade überlegt, ob ich es mache. Norwegen ist für mich der Geheimfavorit auf den WM-Titel.
Deine WM-Glaskugel?
Meine WM-Glaskugel ist Norwegen.
Hast noch Zeit.
Jetzt ist es raus.
Hast noch Zeit. Wusste okay. Ich heute
ist
noch
aber
nicht
schon eingeloggt.
Chapeau.
Dortmund bleibt dran mit einem Spiel, das man, ja, wie heißt dieses Modewort? Seriös oder irgendwie, wie sie es zu Ende gebracht haben. Also ohne großen Glanz, aber Hoffenheim musste einfach, ja, seriös ist ja das, was wir repräsentieren. So spielt Dortmund. Na, ich hoffe, wir spielen besser. Ich hoffe, wir sind besser. Wie dieser Ausdruck in Sachen Fußball ist seriös immer kurz vor, kannst du nicht angucken, ja? Also ich hoffe, dass wir das besser machen. Muss ich natürlich
seriös
schon sagen.
Ist seriös für abgewichst.
Ja.
Und ich gebe dir völlig recht, Uli. Das ist so ein Spiel, wo ich vorher gesagt hätte, das ist der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund. Bei den Bayern steht es gegen Hoffenheim, die Fünfter sind, die völlig überraschend eine Sahnesaison spielen. Da steht es dann früh 3-0 für Bayern, das Ding ist durch. Und die Dortmunder tun sich in so einem Spiel schwer. Dass sie das mit 2-0 über die Bühne bringen, das hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Und ich glaube, es hätte auch jeder BVBler vorm Spiel unterschrieben. Weil das ist einfach so ein ekliges Ding. Sonntagabend gegen die Mannschaft von Christian Ilzer, wo du nicht genau weißt, was du bekommst, die immer noch einen Aslani haben, der entweder aus dem 16er oder im 16er für ein Tor gut ist. Und Olli Baumann hat einen traurigen Rekord eingestellt. Habt ihr davon gehört?
Hau raus.
Nein.
Er ist jetzt mit 190 Bundesliga-Niederlagen geteilter Erster, was diese Statistik angeht, unter den Torhütern mit Eike Immel.
Dafür musst du halt auch erstmal viele Spiele machen, wenn wir es jetzt
eben
mal positiv drehen.
Hab ich auch gedacht.
Wollen,
das ist wirklich so eine gemeine Statistik, weil die kannst du auch nur aufstellen, wenn du gut bist.
Ja.
Und lange spielst.
Aber Niko Kovac hat all diesen Kritikern, die ja mit dem Dortmund-Spiel nie zufrieden sind, Zum Teil hat er ja recht, was er übernommen hat für eine Truppe. Und jetzt soll sie nicht nur gewinnen, sondern auch noch schön spielen und keine Tore kriegen. Hat er den Kernsatz geprägt, den ich mir jetzt wirklich einprägen werde. Das heißt, die Minderheit ist nicht immer die Mehrheit, sagt Niko Kovac. Und das hinterlässt bei mir natürlich sofort hier in der Birne irgend so ein Ding. Wie? Manchmal vielleicht doch? Manchmal ist die Minderheit doch die Mehrheit? Oder was will uns der Philosoph damit sagen? Ich glaube einfach, dass die Kritiker vorwiegend natürlich auf X und Twitter oder wie die alle heißen und Insta, dass die nicht immer recht haben, wenn sie kritisieren, sondern dass die Mehrheit alles ziemlich klasse findet.
Ich würde es so wie Uli sehen und genau dieses Thema, die lautstarke Minderheit, die auf Social Media sich auskotzt über die Art und Weise, dass die schnell mal wie die Mehrheit wirken könnte, es aber eben nur der laute Part ist, um das mal zusammenzufassen. So habe ich ihn verstanden, Niko Kovac. Und bevor wir uns weiter verlieren, weil mein Kopf raucht auch ein bisschen davon, Zahlen, Daten, Fakten, dafür bin ich da. Siebtes Mal zu null in dieser Saison Borussia Dortmund. So viele wie in der gesamten Vorsaison. Und ich glaube, das ist dann Niko Kovac pur und ein großes Kompliment auch an Niko Kovac, weil er eben diese Stabilität wieder bei Borussia Dortmund hat. Die sind jetzt auch seit 10 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, rollen da eigentlich auch wieder durch, spielen ab und an mal unentschieden, doof wie gegen Stuttgart. Aber generell finde ich Dortmund sehr, um den Bogen zu spannen, seriös, sehr abgewichst, Max, wie sie es einfach durchziehen. Und am Ende sind sie jetzt auf Kurs, Top 4 in der Bundesliga. Pokal aus tut, glaube ich, richtig weh, richtig, richtig weh, weil da haben sie sich schon was ausgerechnet. In der Champions League sind sie auf Kurs. Dann ist es so ein Jahr bei Borussia Dortmund, bei dem man, glaube ich, am Anfang ja immer hofft, ah, vielleicht könnte es dieses eine Jahr wieder sein, in dem doch noch ein bisschen mehr geht. Aber am Ende müssen sie wahrscheinlich damit zufrieden sein.
Timo Schäfers Fußballgott, schön, dass wir dich haben. Keiner kann es besser erklären.
Ich muss dieses Zitat aus dem Kopf kriegen.
Ja.
Die Minderheit ist nicht immer die Mehrheit.
Manchmal aber schon. So, also Leipzig gegen Frankfurt. Also da muss man natürlich schon auch mal drüber sprechen.
Blaulicht an.
6 Dinger werden an der Eintracht eingeschenkt, die einem leid tut. Topmöller kriegt die üblichen Dauerwatschen wieder, ist im Dauerwatschenfeuer und kann eigentlich gar nicht so viel dafür. Der ist Fluch seines Erfolgs der letzten Wochen, Jahre, Monate geworden. Also ist mein Eindruck irgendwie.
Ja, das ist, also Frankfurt-Spiele zu schauen, lohnt sich immer. Die sind auf Platz 7, haben ein negatives Torverhältnis. Und wenn wir mal drauf schauen, was die für Spiele hatten, wo sie 3 Punkte geholt haben. Ne? Ich gehe mal zurück. Wir hatten das Spiel gegen den ersten FC Köln. Das war ein Topspiel Samstagabend. Da kassieren sie 3, machen aber 4. Dann hatten sie in der Bundesliga mal ein 2-4 gegen Dortmund. Gegen die Bayern haben sie 3-0 auf die Mappe bekommen. Haben aber auch dann wieder ein Spiel gewonnen gegen Gladbach, wo sie 4 Gegentore kassiert haben. Da haben sie 6 gemacht. Union Berlin haben sie verloren mit 3-4. Über die Champions League Ausflüge müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Mit Gala 5-1, wo sie gewonnen haben. Dann gab es ein 1-5 gegen Atletico Madrid, ein 1-5 gegen Liverpool. Also, diese Mannschaft, die kann nur Sensation oder Aufgabe.
Klasse Abwehr.
Ich verstehe das nicht, wie sowas zustande kommt.
Ich bin gerade mal in die Zahlen eingetaucht und habe nachgeguckt, ob ich falsch liegen würde. Aber ich glaube nicht, Frankfurt müsste aktuell die schlechteste Abwehr der Bundesliga haben. Mit 29 Stimmt, Gegentoren, aber halt auch 28 geschossen. Das ist die zweitbeste Offensive geteilt der Bundesliga. Und das fasst dann im Prinzip das zusammen, was Max gesagt hat. Das pure Spektakel kann in die richtige Richtung kippen. Ist es ja auch schon ein paar Mal, sonst wären sie nicht Siebter. Aber zu häufig in letzter Zeit eben in die ganz falsche Richtung. Und da bin ich auch mal wirklich gespannt. Dino Topmöller hatte es lange nicht leicht in Frankfurt. Dann hat das all seinen Kritikern gezeigt, gerade in der Zeit mit Marmoush, mit Ekitike, als der noch richtig drauf war. Jetzt ist die Kritik wieder laut. Ich bin gespannt, in welche Richtung das kippen wird. Markus Krösche ist jetzt auch nicht der Trainer-Verschleißer, der ganz, ganz schnell reagiert. Aber es brodelt am Main, würde ich behaupten, und könnte auch in die ganz falsche Richtung gehen.
Es gibt da gerade ein wildes Gerücht. Ich habe keine Ahnung, was dran ist. Aber gestern habe ich es gelesen, dass sie den Physiotherapeuten jetzt in Frankfurt entlassen hätten.
Mannschaftsarzt.
Mannschaftsarzt?
Ein Orthopäde, ja.
Oder Orthopäde, so genau, nicht Physiotherapeut, richtig, gut, dass wir dich haben, Timo.
Kleiner
Unterschied. Du kennst dieses Gerücht auch, das macht mir ein bisschen Mut. Das macht mir ein bisschen Mut, weil er ungefragt oder unerlaubt einen Spieler von Heidenheim behandelt hätte. Und da dachte ich, okay, das war im Kontext des Spiels irgendwo im Stadion, irgendwo auf dem Rasen, da dachte ich mir, okay, das ist doch Fair Play, was soll das? Dann kam aber wohl raus, dass dieser Spieler, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, im Frankfurter Teamhotel war zur Behandlung beim Orthopäden der Eintracht. Das fand ich eine wilde Geschichte und finde es jetzt immer noch trotzdem kein, ist das ein Kündigungsgrund?
Nein, also Müller-Wohlfahrt da kamen seine Patienten ins Bayern-Hotel aus der ganzen Welt, wenn er irgendwo war. Also das kann ich irgendwie gar nicht so
nachvollziehen. Anfang einer großen Karriere für den Orthopäden.
Ja, vielleicht. Ja, da also muss
Timo,
irgendwie.
Du nickst so wissend.
Ja,
hast du mehr Infos?
Nee, ich habe das auch gelesen und habe mir genau die Frage gestellt, die du jetzt gerade auch in den Raum gestellt hast, Max. Ich verstehe es zum gewissen Teil, wenn es eben nicht abgesprochen ist und ein gegnerischer Spieler da plötzlich auftaucht. Aber gerade beim Thema Medizin bin ich auch eher auf der Seite, dass ich denke, da ist jemand, der helfen will, der bei einem medizinischen Problem helfen will, dass man dann dafür bestraft wird, wenn man im Prinzip seinen Job ausführt, weiß ich nicht. Aber auch da glaube ich dann eben wieder, dadurch, dass es so ein wildes Ding ist, was irgendwie rumwabert, müssen wir da ganz vorsichtig sein, weil man weiß eben nicht ganz genau, was da sonst noch so hintersteckt. Aber es zeigt halt am Ende auch, Eintracht Frankfurt brodelt an allen Ecken und Enden. Markus Krösche guckt sich sehr intensiv auf dem Stürmermarkt um, auch bei Transfer Update die Show immer wieder Thema, weil Jonathan Burkhardt verletzt fehlt. Das muss man bei ihm leider ja immer wieder einpreisen. Batshuayi jetzt nicht unbedingt der Ersatz ist, Wahi ausnahmsweise mal nicht gezündet hat, den er auch für viele, viele Millionen gekauft hat. Also auch Markus Krösche kann mal daneben liegen. Und das ist dann so eine Gemengelage. Sie kriegen hinten die Hucke voll. Auch Zetterer, der hat am Anfang sehr viel Stabilität gegeben. Jetzt geht er mit unter im Prinzip, sah jetzt gegen Leipzig auch nicht immer so optimal aus. Das, nochmal, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich, weil die Champions League-Abende mittlerweile auch nicht mehr dazu führen, dass man richtig viel Spaß hat, sondern die werden fast auch zur Hypothek, weil man da die Hucke voll kriegt. Boah, deswegen Eintracht Frankfurt, ich bin gespannt, was im Winter passiert. Es könnte sein, dass es da mal so richtig rumst.
Ja, gerade die Geschichte mit den Stürmern. Es ist ja zum ersten Mal, dass Markus Krösche mit dem teuersten Einkauf, nämlich Wahi, der glaube ich 26 Millionen gekostet, dass er komplett daneben liegt. Und das war ja schon ein Problemfall. Und ich erinnere mich, ich habe ihn irgendwo bei einer Auslosung getroffen. Da hat er gesagt, nee, den kriegen wir schon hin. Ja, es war bekannt, dass der jetzt nicht kein einfacher Spieler ist. Und jetzt ist er aus dem Kader geflogen, weil er unterirdisch trainiert haben soll. Also da wird sich Markus Krösche auch nochmal rückwirkend ärgern, dass er dann nicht auf die anderen gehört hat. Aber nach all dem, was er gemacht hat, darf er sich jetzt auch einen leisten. Er ist ja schon locker öfters schon bezahlt, aber trotzdem brauchen die dringend Stürmer. Burkhardt ist raus und dann geht gar nichts mehr.
Aber um es nicht zu negativ zu machen, rund um Eintracht Frankfurt, der Rückstand auf Platz 4 ist 2 Punkte. Ne? Also das zeigt auch, in welche Sphären sich Eintracht Frankfurt mittlerweile katapultiert hat, dass ein Platz 7 mit 2 Punkten Rückstand schon als große Krise gesehen wird. Das ist am Ende auch wieder das größte Kompliment, was man da Markus Krösche und Dino Topmöller machen kann.
Ja, habe ich ja am Anfang auch gesagt.
Lieber der einmal 6-0 als 6-1-0.
Fluch seines Erfolgs irgendwie. Der Mann ist Fluch seines Erfolgs und die müssen so immer die Füße am Boden halten, die ganze Frankfurter Fangemeinde. Denn mal schauen, wo die hergekommen sind und was sie alles erreicht haben. Und diesen Maßstab anzulegen, ist einfach nicht gerecht, wenn du die Besten immer verkaufen musst.
Der Flop der Woche.
Das bringt uns nach England, zu Mo Salah. Der ärmste Mann der Insel, so möchte ich ihn nennen. Jetzt war 2 oder 3 Mal nicht von Anfang an in der Startelf und gibt nach diesem 3:3 gegen Leeds, ein Interview in der Mixed Zone, wo, glaube ich, viele in Liverpool große Augen gemacht haben. Er spricht davon, dass er eigentlich ja eine ganz gute Verbindung zum Trainer hatte, von der nichts mehr übrig ist. Er fühlt sich unter den Bus geworfen, wenn wir es jetzt mal eins zu eins von Englisch in Deutsch übersetzen, und tut so, als würde man diese Liverpool-Krise jetzt einzig und allein an ihm festmachen. Jetzt war es schon, und das kam mir direkt in den Kopf, vor der Verlängerung seines Vertrags jetzt im Sommer, so dass er sich ja schon mehr oder weniger bedankt hat bei den Liverpool-Fans für diese schöne Zeit, die unvergessen bleibt für ihn, und so durch die Blume, und es war nicht gut kaschiert, sein Abgang, sein Abschied da schon in den Raum gestellt hat, nur um dann zwei Wochen später seinen Vertrag zu verlängern. Sehr, sehr viel Melodrama, was bei ihm immer mitschwingt. Und ich glaube, er ist wahrscheinlich einer von 5 oder 6 Spielern auf dieser Welt, der sich da hinstellen kann, sowas sagen kann und nicht am nächsten Tag seine Papiere in die Hand gedrückt bekommt und den Nachsatz, mach's gut, das macht kein Spieler bei uns.
So geht man mit so einem Spieler wie Mo Salah einfach nicht um. Da muss es eine andere Regelung gehen. Wenn er nicht mehr so gut ist, muss er draußen sitzen.
Was haben Sie ihm denn getan?
Er spielt nicht mehr. Er sitzt auf der Bank, wird teilweise nicht eingewechselt. Also entschuldige, die sind spielen gegen Leeds 3-3 und Mo Salah spielt nicht. Und Arne Slot sagt nachher, wieso, wir haben ja 3-2 geführt, so lapidar. Darum hätte ich ihn nicht einwechseln brauchen. Also so geht man einfach mit so einem Spieler, der Liverpool zusammen mit Jürgen Klopp, der vielleicht der wichtigste Spieler für Jürgen Klopp auch war, während dieser Zeit, so geht man mit dem einfach nicht um. Also ich find's unterirdisch, schau natürlich nur von außen
fundamental anders. Du kannst dich doch als Angestellter von diesem Verein, der du bist, königlich entlohnt wirst, nicht hinstellen. Der sitzt ja jetzt nicht ein halbes Jahr auf der Bank. Das war eine absolute Kurzschlussreaktion, nachdem er jetzt mal von den 270
drei Minuten oder vier
nicht
mal
die volle Distanz bekommen hat. Ja, aber wir wissen auch, in welcher Situation Liverpool steckt und dass Arne Slot da ein bisschen was anders machen muss. Okay, und jetzt erwischt es halt mal ihn, aber dass er sich da hinstellt und sich selber als den Sündenbock von allem da deklariert, das kannst du nicht bringen.
Der Subtext, der unter dem Ganzen her steht, ist der Trainer oder ich. Arne Slot oder Mo Salah, ihr dürft euch jetzt entscheiden, lieber FC Liverpool. Für mich steht das ganz klar darunter. Ich finde es bei Mo Salah hochspannend. Uli hat natürlich recht, absolute Legende von diesem Verein. Und trotzdem, Jamie Carragher hat das auch schon rund um diese ganzen Vertragsthemen gesagt damals. Was er schon ganz interessant findet, Mo Salah meldet sich immer dann zu Wort, wenn es um ihn selber geht. Man fragt sich so ein bisschen auf der Insel, wo war Mo Salah in den letzten Wochen, als er noch gespielt hat und mit untergegangen ist mit dem FC Liverpool? Wann hast du dich dann mal dahingestellt und gesagt, ich übernehme Verantwortung für das, was hier passiert? Ich bin selber gerade nicht gut, ich spiele nicht gut, wir müssen besser werden. Mo Salah taucht dann sehr gerne unter. Mo Salah tut gerade ein bisschen so, als wäre das völlig ungerecht, dass er jetzt mal auf der Bank sitzt. Mo Salah spielt eine ganz, ganz schlechte Saison. Das gehört auch zur Wahrheit. Dann wiederum aber die andere Seite. Cody Gakpo zum Beispiel wird immer und immer wieder eingesetzt, spielt ähnlich schlecht, wo sich dann die Leute wieder fragen, okay, Gakpo als Niederländer bei Arne Slot darf machen, was er will, spielt immer, Mo Salah nicht. Und ich verstehe auch, dass eine Legende wie Mo Salah eigentlich Unterstützung benötigt. Aber das Interview am Ende geht nicht. Also ich finde, es ist dann auch für einen Mo Salah unwürdig. Für so einen Star in diesem Verein, dann beiß dir doch bitte auf die Lippen und kläre Sachen intern. Du kannst auch intern von mir aus sagen, ganz klar, mit diesem Trainer kann ich nicht mehr. Hat nichts in der Öffentlichkeit verloren, zumal er in einer Woche zum Afrika-Cup abdampfen wird, bei Ägypten spielen kann, kann sich dann da für sein Land aufopfern. Und kommt dann zurück und kann gucken, okay, wie geht's hier weiter beim FC Liverpool, kriegt einmal die Birne frei. Ja, ihr merkt, ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber ich finde auch das Interview, ja, nicht würdig für Mo Salah.
Jetzt hat er noch seiner Mutter gesagt, ja. Genau, weil er weiß, ich düse zum Afrika-Cup ab. Jetzt komm nächste Woche ins Stadion, dann siehst du mich nochmal im Reds-Trikot. Also der tut so, also der wie viel bekommt der, Timo? 25 Millionen im Jahr?
Wahrscheinlich, ja.
Langt.
Also ich bin bei den Zahlen immer
der
raus,
steht
aber gerade
so
ist der Topverdiener da.
Als würde er Liverpool 25 Millionen am Tag zahlen müssen. Und das finde ich ein absolut absurdes Verhalten. Und nimm mal diesen Fall und steck ihn irgendwo in die Bundesliga. Ich muss das jetzt nicht an irgendeinem Namen festmachen, aber stell dir vor, ein Dortmund-Spieler verhält sich so, ein Stuttgart-Spieler verhält sich so, ein Bayern-Spieler
verhält sich so.
Ein
Harry Kane verhält sich so von mir aus.
Jetzt haben wir den Namen doch. Danke, ja, Timo. So, dann ist der Aufschrei riesengroß und völlig zu Recht da, weil jeder sagt, du stellst dich nicht als Spieler über den Verein. Du sagst nicht, an mir wird hier ein Exempel statuiert und ich bin jetzt hier der Ursprung der Misere und von allem Übel. Das machst du nicht.
Ich sage nur, man muss es besser moderieren aus dem Aus. Also, weil da hängt so viel dran. Die Liverpool-Fans sind sowieso schon alle auf 180 wegen Arne Slot in erster Linie. Da muss der Verein und auch Arne Slot, der mir auch so ein bisschen trotzig vorkommt, wenn ich so seine Körpersprache bei den PKs mir anschaue, ich kann es nicht verstehen. Aber wir haben ja schon einen neuen Arne Slot bald. Wir schauen auf die Iberische Halbinsel.
Was war denn da los?
Ich glaube, wie lange hat Florentino Perez, der wirklich der Kaiser des spanischen Fußballs ist, der Präsident von Real Madrid, noch die Nerven? Also er hat ihn ja geholt, anscheinend waren nicht alle begeistert, er wollte ihn durchsetzen und der ist ja einer derjenigen, der sagt, nicht Real first, sondern Perez first, also bin ich mal gespannt, ob es da jetzt im Winter kracht. Was glaubt ihr? Also gegen Celta de Vigo 2-0 zu verlieren zu Hause, das ist schon Hammer, 4 Punkte Rückstand auf Barcelona, das glaube ich rumort, mehr. Täglich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas in irgendeine Richtung passieren wird, weil ich finde, bei Real Madrid ist fast eher die Mannschaft das Problem und jetzt nicht unbedingt der Trainer. Da sind so viele verschiedene Egos unterwegs, die man sich vielleicht mal von der Backe schaffen sollte, weil ich sehe bei Real schon immer noch das Positive. Bestes Beispiel, Kylian Mbappé spielt eine Saison, das ist zahlenmäßig auf einem Niveau von Cristiano Ronaldo zu seinen besten Realzeiten. Und vor allem Kylian Mbappé arbeitet für diese Mannschaft mit. Und allein das hat Xabi Alonso geschafft. Es sind nicht alle auf seiner Seite, weil die Leute natürlich nach Carlo Ancelotti, nach vielen Jahren des sehr entspannten Daseins und die Superstars wurden schön getätschelt und wurden geführt, was ja auch in Ordnung ist, wenn es erfolgreich ist. Es war sehr erfolgreich. Jetzt kommt Xabi Alonso. Aber wenn du Xabi Alonso holst, weißt du eben auch, was du bekommst. Und sie haben jetzt einen sehr intensiven Trainer. Und ich glaube eher, dass sich da in der Mannschaft was verändern wird, als dass die Trainerposition da in irgendeiner Form in Frage gestellt wird.
Na, ich hoffe, dass das ja so passiert
wird. Real
ich sage jetzt mal, dass Vini Junior keiner ist, der die Mannschaft weiterbringt. So gut du sein magst, so gut er ist, aber der so ein Selbstdarsteller ist und ich glaube auch, manchmal nicht alle Latten am Zaun hat, wenn man ihm so sieht, was der da macht. Klar, aber den musste dann erstmal loswerden und musste das auch dem Publikum irgendwie vertickern.
Also wenn es nicht Real Madrid wäre, wäre ich zu 100% auf Timos Seite. Aber auch da gab es in der Vergangenheit so ein paar Moves, wo man sagt, okay, das kommt eher so aus der Schublade Kurzschlussreaktion und da hätte man vielleicht noch 1, 2, 3 Wochen abwarten können und dann wäre alles halb so wild gewesen. Ich finde es irgendwie interessant und das ist zwar jetzt nicht der naheliegendste, der direkteste Vergleich, aber ich sehe bei Alonso und Wirtz Parallelen, die beide aus Leverkusen aufgebrochen sind, um die große Fußballwelt zu erobern. Und jetzt bekommen sie irgendwie beide die Flügel gestutzt. Auch wenn wir ihm irgendwie, also wenn wir beiden irgendwie die Daumen gedrückt haben, die haben sich mit ihren jeweiligen Moves nicht unbedingt zu glücklicheren Fußballwesen entwickelt, würde ich sagen.
Ja, bisher noch nicht, ne? Man hat so das Gefühl, Leverkusen ist nicht Liverpool und auch nicht Real Madrid, wenig überraschend. Also da schön an der Autobahn jeden Tag zu trainieren, da sind 2 Journalisten mit dabei, wenn es hochkommt und du machst schön dein Ding. Oder du bist halt bei Real Madrid, wo ja wirklich alles berichtet wird. Also wir sind ja in Deutschland beim FC Bayern schon immer nah dran und es wird geguckt, dass da so viel berichtet wird, wie es irgendwie geht. Und wenn da dann der neue Nachwuchsspieler mal mittrainiert hat, dann wird das irgendwo vermeldet. Bei Real Madrid hat das ja nochmal ganz andere Dimensionen. Da wollen dann Sportzeitungen gefüllt werden, die jeden Tag 24 Seiten bedrucken. Einfach nur Schlagzeilen, Schlagzeilen, Schlagzeilen. Und dass der Druck ein ganz anderer ist, das bekommt Xabi Alonso jetzt zu spüren. Natürlich kennt er das aus seiner Spielerzeit und trotzdem werden sie sich immer alle umgucken, wenn du als Trainer da bist, weil du plötzlich für alles verantwortlich gemacht wirst, was passiert. Und das ist gerade seine maximale Prüfung. Am Anfang lief es sportlich ja noch ganz gut, da hat Barcelona geschwächelt. Aber klar, wenn du jetzt hinter Barca zurück bist, dann sieht es nicht ganz so gut aus. In der Champions League gegen Liverpool auch verloren. Auch da marschieren sie jetzt nicht unbedingt durch. Und trotzdem, vielleicht, Max, du hast schon recht, es war eher mein Wunschgedanke, dass Real Madrid vernünftig handelt und eher auf der Mannschaftsseite unterwegs sein wird. Aber ja, Real ist Real. Wenn Florentino morgen früh aufwacht und sagt, Alonso muss weg, dann ist er weg.
Was immer passiert, Real wird es bereuen, weil nur mit Ancelotti Fußball wird es nicht gehen, der praktisch den alten Beckenbauer-Spruch geht's raus, spurt's Fußball, noch auf die Spitze getrieben hat und die ganz lange Leine allen gelassen hat, was bei Franz Beckenbauer im Übrigen nicht gestimmt hat. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, hat man Xabi Alonso nicht früh genug rausgeworfen, sonst wäre er frei für Mainz 05 gewesen. Die haben jetzt einen anderen geholt. Ja, vielleicht hätte er auch Mainz 05 weiterentwickeln können.
Also aber Überleitungen aus der Hölle. aus der Hölle.
Ja. Ja, ich glaube auch, du bist da einer ganz heißen Fährte auf der Spur. Uli, man hat einfach nur drauf gehofft, wann macht Real es endlich? Ja, wann können wir sagen in Mainz, er wird frei für uns? Und jetzt mussten sie sich leider mit Urs Fischer zufrieden geben. Finde ich aber geil, dass er zurück ist. Gute und er hat Nummer. Ein ganz gutes Auftragsprogramm. Ne? Also es geht glaube ich, los für ihn international. Und dann am Wochenende warten die Bayern. Also das ist ein warm welcome back für ihn.
Also die Mainzer sind ja gewohnt, dass man großen Rückstand aufholen kann. Die waren ja schon mal so weit hinten dran. Also da hat es einmal Bo Svensson geschafft, dann hat es einmal der Bo Hendriksen geschafft. Also ist jetzt kein Bo. Bo Fischer ist es jetzt nicht, aber dann ist es auf jeden Fall der Urs Fischer. Und ich finde es eine super Idee. Ich habe mich ja eh schon gewundert, dass der bisher möglicherweise im Gespräch war, aber dass er wahrscheinlich nirgendwo hin wollte.
Der war zuletzt Champions League Trainer, das darf man nicht vergessen. Also als er bei Union Berlin war, war das eine Champions League Mannschaft. Deswegen hatte ich auch gedacht, dass es vielleicht irgendwie ein Regal höher sein könnte für Urs Fischer. Jetzt war es dann wahrscheinlich auch mal wieder an der Zeit, einen Job zu übernehmen. Aber von der ganzen Art und Weise her, auch wie er Fußball spielen lässt, ist das natürlich einer, der in so einem Abstiegskampf definitiv Spuren hinterlassen kann. Und ich finde es auch eine Top-Verpflichtung von Mainz.
Krasser Gegenentwurf, ne, zu Bo Henriksen. Also wobei, vielleicht läuft er ja auch vor den Spielen vor die Kurve und pumpt sich da auf. Vielleicht ist es ja das, was er sich mitnimmt vom vorherigen Trainer. Aber ich traue es ihm irgendwie nicht zu. Dafür wirkt er zu gemütlich und zu gesettelt. Aber ich glaube, in der Situation, wo Mainz sich jetzt befindet, ist es genau der richtige Typ, der den Ansatz wählen wird, der gesund ist, der gut tut und der die Mainzer auch irgendwie so ein bisschen heilt. Bevor wir in die Glaskugel gucken, gucken wir ein gutes Stück voraus, nämlich in den Februar, Anfang Februar, die nächsten Pokalspiele. Gestern, Sonntag, wurden sie gelost. Das erste Los, das hatte es schon in sich. Bayern zuerst gezogen, Heimspiel gegen Leipzig. Und ich hatte gestern noch mit einem Kollegen geredet über die Dominanz der Bayern in der Liga. Und da habe ich gesagt, ja, ich hätte aber gerne dieses Spiel Bayern-Leipzig, was wir am ersten Spieltag hatten, wo RB irgendwie noch nicht so wirklich bereit war für diese Bundesliga-Saison und komplett unter die Räder gekommen ist. Das hätte ich jetzt gerne nochmal. Jetzt bekommen wir es früher als im Rückspiel im Februar. Wird es eurer Meinung nach knapper, enger als an Spieltag 1 in der Bundesliga?
Ich kann nur sagen, der Magier Max, er wollte es und er hat's hergezaubert. Jawohl, ich will es auch. Das ist hochinteressant. Ja klar, ist ja im Moment die stärkste Mannschaft, gefühlt so nach Bayern München, RB Leipzig. Also 6 Stück wird's nicht mehr geben. Obwohl bei den Bayern weiß man nie. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, Das wird eine interessante Geschichte, auch so ein bisschen wegweisend für die Rückrunde. Ich finde es tolles Los. Schade, weil das wäre natürlich auch ein gutes Endspiel geworden. Aber so, glaube ich, ist es den Bayern ein bisschen lieber. Die wollten ja auch mal wieder ein Heimspiel. Aber ich glaube, das wollte Ole Werner auch.
Ja, ich finde auch, also das ist natürlich so das Spiel der Runde. Wenn wir auf die weiteren gucken, habe ich mich sehr gefreut. Hertha mit dem Heimspiel gegen Freiburg, da wird das Olympiastadion brennen. Kiel gegen Stuttgart in Kiel, auch jetzt nicht ganz so angenehm für den VfB. Also ich finde es gut, die beiden Zweitligisten mit einem Heimspiel jeweils. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Feuer. Dazu Leverkusen, St. Pauli. Ich finde, das ist eine coole Runde.
Du wolltest doch die Übergänge aus der Hölle. Ja, also da kann ich doch nur sagen, bei Hertha, was werden sich die Freiburger angeschaut haben und ausgemessen haben? Wie breit ist der Graben zu den Zuschauern im Berliner Olympiastadion?
Also, oh, das war eine spektakuläre Szene.
Uli, das war unglaublich. Erzähl. Ich habe gestern Hertha gegen Magdeburg kommentiert. Magdeburg als Tabellenletzter hat in Berlin mit 2-0 gewonnen, hat den 7-Siegeslauf von der Hertha unterbrochen, hat vorher keiner mitgerechnet und den Deckel drauf gemacht in der Nachspielzeit hat Rajan Grieb. Der wurde eingewechselt, macht das Tor und will dann zu den Fans laufen und rüberspringen zu den Fans, um mit denen zu jubeln. Ja, hat halt vergessen, dass im Olympiastadion zwischen Laufbahn und Tribüne ein 2,70 Meter tiefer Graben ist. Und man konnte es im Fernsehbild dann wirklich nur sehen. Er springt hoch und verschwindet und war für uns nicht mehr zu sehen. Man konnte die Fans noch sehen, die alle die Hände über den Köpfen zusammenschlagen. Ich habe im Live-Kommentar auch nur noch gesagt, ui, oh mein Gott. Und er war nicht mehr da und tauchte dann kurze Zeit später zum Glück auf, musste da noch irgendwelche Treppen hochsteigen und hatte ein großes Lächeln im Gesicht. War ein Riesenschreckmoment. Aber ja, das Video bei Social Media geht ganz gut rund.
Sein Trainer Patrick Sander hat danach gesagt, Rajan war anscheinend noch nicht so oft im Olympiastadion.
Ja, recht hat er.
Aber ey, zum Glück ist da nichts passiert. Also bei 2,70 Meter, ne? Mit Vollgas ist er da drüber gesprungen, hat dann auch noch irgendwie rutschige Stollenschuhe an, landet dann auf dem Beton. Das kann auch anders ausgehen, die Nummer.
Ein bisschen was ist dann doch passiert, weil man kriegt ja für exzessiven Jubel, gerade wenn man zu den Fans klettert, die gelbe Karte. Gilt offensichtlich auch für den Grabensprung von Berlin. Auch dafür gab es die gelbe Karte. Das Doofe für Rajan Grieb, es war die 5. gelbe für ihn. Das heißt, auf den großen Jubel folgte das große Entsetzen, weil es war dann Abpfiff, er kriegt die gelbe Karte und er hatte wirklich gar keinen Spaß mehr an seinem Tor, weil er wusste, nächste Woche muss ich zugucken. Das war sehr kurios.
Die Glaskugel.
Ja, ich glaube, den Rückblick können wir relativ kurz halten in die Glaskugel von der vergangenen Woche, weil wenn ich mir das so anschaue, Uli hat auf Serhou Guirassy gesetzt, dass er im Pokal richtig groß aufzockt, hat er nicht gemacht, sind ausgeschieden. Ich bin auf Fabio Silva gegangen, können wir das Gleiche sagen.
Das war
ein
Stürmerduell bei euch.
Das große Stürmerduell und es ist eine Nullnummer für beide geworden, denn Borussia Dortmund rausgegangen gegen Bayer Leverkusen. Und Max, der hat sich schon kurz gefreut, weil er dachte, ach ihr zwei, ihr habt es wieder nicht gepackt. Max hat Barisch-Artig gewählt vom 1. FC Magdeburg. Ja, auch die sind rausgegangen. Er hat auch das eine Tor nicht gemacht für Magdeburg, um dir irgendwie den Punkt geben zu können. Deswegen würde ich mal behaupten, es war eine Nullrunde für alle.
Aber gut, Artig hat jetzt im Olympiastadion ein Tor vorbereitet, ne, am Wochenende.
Und wir zählen doch immer die ganze beim Pokal, lieber Max. Wir waren nee, ganz
wir nehmen
beim
schon
Pokal.
Kalenderwoche, Leute.
Ja, du hättest den Punkt bekommen, wenn Artig über den Graben gesprungen wäre, wenn er es geschafft hätte. Dann hättest du das Ding bekommen. So geht die sinnlos Glaskugel dieser Woche an Gianni Infantino, weil was sinnlos ist, gehört zusammen.
Der Glaskugel-Friedenspreis geht an Gianni Infantino. Das finde ich gut. Das können wir mitnehmen in diese Woche.
Wir gucken voraus und Max, es wird eine Tradition werden. Ich gehe gegen den 1. FC Köln und die spielen im Topspiel in der kommenden Woche bei Bayer Leverkusen. Und du hast mich schon mal so ein bisschen fast schon ausgelacht, dass ich Jonas Hofmann genommen habe. Seitdem zockt er richtig groß auf. Und ich sage, dieses Mal wird er mir den Punkt holen. Jonas Hofmann gegen den 1. FC Köln mit einem ganz tollen Auftritt. Das sehe ich jetzt schon.
Dann schwenke ich spontan um. Rate mal, wen ich nehme.
Said Elmada.
Richtig, da nehme ich den.
Ja gut, du bist ein kleines Fähnchen im Wind, bloß weil er jetzt ein geiles Tor geschossen hat. Schon ist er bei dir wieder in der Glaskugel. Da bin ich ja gespannt.
Ja, ich glaube, ich hatte den noch nie nominiert. Fällt mir gerade auf, wie blöd das eigentlich war.
Na, ehrlich? Okay. Ja, dann. Ich gehe auf Karim Adeyemi, weil er entweder zu Weihnachten sich wieder ein wunderschönes neues Geschenk im Internet bestellt, ja, eine kleine Überraschungskiste, oder weil er aus lauter Überraschung mal ein paar Kisten jetzt macht. Ich glaube, er ist wieder fällig, ist nämlich gut in Form.
Alles klar. Danke euch, ihr Magic Boxen. Macht's gut.
Ja dann, ihr Lieben. Ciao, Servus, schöne Woche an alle und wie immer viele Likes verteilen, wenn es jemandem gefallen haben sollte, die uns zuhören, und dann einfach bis nächste Woche, dann werden wir mal schauen, was alles rausgekommen ist und was vor allem die Glaskugel gebracht hat. Ciao, Servus, schöne Woche.
Schwing die Glocke, ciao, ciao.
Uli, eins willst du nur sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.